Einen schönen guten Morgen. Henning hatte das gerade eben schon eingangs gesagt, es soll nochmal um Gemeinde gehen. Und das, nachdem ich letzte Woche ja schon darüber gesprochen habe, wie anstrengend Gemeinde sein kann. Aber auch, dass Gemeinde etwas ganz Wunderschönes ist, eine Braut Christi. Gemeinde der Ort ist, wo Brüder und Schwestern zusammenkommen können. Und Gemeinde ist Salz und Licht. Auf der zweiten Infokarte, die wir vor ein paar Wochen hier verteilt haben, auf der ein roter Punkt drauf war, haben wir eine Sache mal auf den Punkt gebracht. Den Auftrag der Gemeinde, des CCIs. Wir sind Gemeinde, die Beziehung in drei Richtungen fördern will. Nach oben zu Gott, nach innen zueinander und nach außen zu unserem Umfeld. Auftrag und nicht Selbstverständnis. Also das ist irgendwie auch selbstverständlich, dass Gemeinde natürlich Beziehung lebt. Nach oben zu Gott, natürlich, wir sind ja Gemeinde Jesu Christi, Beziehung untereinander, guckt euch um, wir sind ganz viele. Und Beziehung nach außen, in der Gemeinde braucht natürlich irgendwie Strahlkraft. Aber es soll Auftrag sein, diese Beziehung zu fördern. Also mit dem Status quo nicht zufrieden zu sein, sondern weiterzugehen, Tendenz steigend, Beziehungen ausbauend. Und heute möchte ich über den Teil des Auftrags sprechen, der sich mit Beziehung zu Gott beschäftigt. Beziehung zu Gott zu stärken, zu fördern, die wachsen zu lassen. Obwohl doch jeder Christ per Definition eine Beziehung zu Gott hat und Gemeinde doch per Definition in Beziehung zu Gott steht. Ich möchte dafür aus Epheser 5, die Verse 21 bis 28 einmal lesen. Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen ihren Männern in allem und sich in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von voll makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendetwas Unvollkommenen vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Das ist für unsere emanzipierten Ohren ganz schön harter Tobak. Das klingt erstmal wirklich schräg. Deswegen bin ich Henning so dankbar, dass er gerade eben mal die Bilder von Ephesus von vor 2000 Jahren an die Wand geworfen hat, sodass wir einen kleinen Eindruck davon haben, dass das einfach eine ganz andere Welt war, als die, in der wir heute leben. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und ihr Männer, seid das Haupt eurer Frauen. Das klingt nicht richtig. Das klingt irgendwie, da assoziieren wir so viele merkwürdige Sachen. Aber der Text ist fast 2000 Jahre alt. Da war eine Frau völlig abhängig von ihrem Mann, weil sie oftmals keine Rechtsgeschäfte machen konnte. Also die konnte gar nicht irgendwie zu einem Amt gehen und sagen, ich bin jetzt alleinerziehend, ich hätte gerne irgendwie soziale Hilfe. Sie konnte auch nicht zu ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, ich hätte gerne Arbeit, ich hätte gerne Gehalt. Das war schon ein bisschen schwierig damals. Da war die Frau so abhängig von dem Mann, dass man dem Mann durchaus mal sagen musste, sorg für deine Frau. Liebe sie. Sie soll sich dir auch unterordnen, weil sie abhängig von dir ist und soll nicht immer versuchen, irgendwie ihre eigenen Wege zu gehen, weil das wird nicht gut für sie ausgehen. Es war eine völlig andere Welt, in die ich mich Gott sei Dank nicht reindenken kann. Ich weiß nicht, wie das ist, so eine Ehe zu führen, in der die Frau keine Entscheidung selber treffen kann. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich. Aber es ist einfach ein komplett anderer Kontext als der, in dem wir heute leben. Und ich bin mir absolut sicher, so wie Paulus das schreibt, wenn man sich ein bisschen in die Kultur hineindenkt, dann wird hier eine echte Liebesbeziehung beschrieben. Eine Liebesbeziehung, wie sie vor 2000 Jahren wünschenswert gewesen wäre. Ihr Männer, nutzt das nicht aus, dass ihr in der Machtposition seid. Und ihr Frauen, genießt das doch, dass ihr einen habt, der für euch sorgt. Vielleicht ein bisschen in die Richtung. Vielleicht ein bisschen. Hier wird eine wirklich gute Ehe, eine wirklich tolle Beziehung beschrieben. Und dann sagt Paulus, deutet er das Ganze auf die Gemeinde um. Er sagt, Gemeinde und Christus sind so wie eine wirklich wunderschöne, funktionierende Beziehung. Und wir sind gemeinsam unterwegs und sagen uns selbst, wir haben den Auftrag, in einem Jahr eine schönere, bessere, tragfähigere Beziehung zu Jesus zu haben, als wir sie heute haben. Ich weiß noch nicht, wie viel, aber erstmal besser. Eine geförderte Beziehung. Aber ist Gott nicht eigentlich, also ist es zwischen Gemeinde und Gott nicht einfach ein Zweckbündnis? Also Gemeinde wäre nicht ohne Jesus Christus, und Jesus Christus hätte jetzt hier auf der Welt auch nicht mehr so viel Volk, Fußvolk, Vertreter, wenn es Gemeinde nicht gäbe. Ist es kein Zweckbündnis zwischen Gott und Gemeinde, sondern eine Liebesbeziehung? Wie sieht eine Liebesbeziehung aus? Alles, was man dafür tun muss, um das heutzutage herauszufinden, ist nicht zwingend in die Bibel zu gucken. Weil wem von euch ist das letzte Mal, als er Johannes 3,16 gelesen hat, sind Tränen in die Augen geschossen. Und ihr habt gedacht, oh, wie schön ist das denn? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Keiner von euch heult, obwohl das doch der Ausdruck von Liebe schlechthin ist. Aber guckt mal einen Disney-Film. Ich glaube, wir sind christlich so sehr sozialisiert, dass das irgendwie normal ist, dass Gott alles gegeben hat, dass uns die Liebe dann nicht mehr anspringt. Aber Gott hat uns eine wunderschöne Welt gegeben mit wunderschönen Dingen, in denen wir Vergleiche ziehen dürfen. Und ich möchte eine Liebesbeziehung jetzt nicht mit der unglaublich, wirklich wunderschönen Tat, es klingt irgendwie schräg, wenn man sagt, die wunderschöne Tat am Kreuz. Es ist nicht wunderschön gewesen, aber wenn uns das nicht mehr zu Tränen rührt, dann lass uns jetzt mal Disney-Filme vor Augen holen. Und gucken, was ist Liebe, was ist eine Liebesbeziehung, wo es die eine gibt, die Prinzessin, die Meerjungfrau, die, was gibt es sonst noch so in Disney-Filmen, wo die eine vorkommt. Wen habt ihr so vor Augen, welchen Film? Bambi. Bambi. Ja, kommen einem auch die Tränen, okay. Aber die Schöne und das Biest, Schneewittchen, Ariel, Susi und Strolch. Es gibt die eine, in die der Held des Films, manchmal kommt er erst später dazu als Prinz, in die ist er unsterblich verliebt. Und er tut alles, er setzt sein Leben aufs Spiel, um diese eine zu beeindrucken, um sie am Ende zu küssen. Und dann gibt es immer noch den oder die Böse. Madame Medusa unterm Wasser, die böse Königin, die Schneewittchen versucht, von dem Prinzen fernzuhalten. Und irgendwie gibt es was Böses, was die beiden voneinander versucht abzuhalten. Aber wer gewinnt am Ende? Die Liebe. Die Liebe gewinnt am Ende. Und das Paar kommt zusammen und dann spielt das ganze Orchester mit Pauken und Trompeten und allem, wenn der erste Kuss kommt. Weil das ist es. Jetzt sind sie vereint. Jetzt haben sie sich. Und dann rollt einem manchmal so eine kleine Träne darunter und man freut sich, weil das so schön ist. Es ist so schön, wenn Leute zusammenkommen, wenn die Liebe siegt am Ende. Die Liebe ist so etwas Wunderschönes, dass es uns zu Tränen rührt. Es ist wunderschön. Der erste Moment, in dem ich meine heutige Frau kennengelernt habe, in dem ich sie das erste Mal gesehen habe, wir sind in einen Reisebus eingestiegen, hinter mir war noch ein Platz frei und ich höre Getöse, Taschen rascheln, also irgendjemand setzt sich hinter mich, ich drehe mich um. Bam! Mir war in diesem Moment klar, das ist sie. Das ist die eine. Etwas Schöneres auf der Welt gibt es nicht. Ich war damals noch nicht so attraktiv und cool, wie ich es heute bin. Meine damalige Freundin hat noch eine Woche gebraucht, um das auch einzusehen, dass wir füreinander bestimmt sind. Aber es war so wunderschön. Und es ist immer noch, immer wieder. Wenn Leute sich finden und sagen, wir wollen gemeinsam leben. Das Allerschlimmste, was auch in den Disney-Filmen immer so vorkommt, ist, wenn das nicht so richtig klappt. Also die schlimmste Nacht, die ich in meinem Leben erlebt habe, war die, nachdem ich mich Anna damals geoffenbart habe, habe gesagt, du, ja, wir verstehen uns doch wirklich gut. Und vielleicht verstehen wir uns sogar ein bisschen mehr, als man das vielleicht sonst so unter normalen Freunden tun würde. Hä? Ja, vielleicht wollen wir ja Freund und Freundin sein. Dann sagte sie erstmal nichts und dann gab es irgendwie Abendessen. Sie war total froh. Wir waren auf einer Freizeit zusammen. Sie war total froh, dass sie nicht weiter drüber reden musste. Und ja, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen und weg war sie. Und dann kam die schlimmste Nacht in meinem Leben, weil ich wusste nicht, ob ich aufstehen würde und das Leben meines Lebens leben würde oder ob mein Leben einfach zu Ende wäre. Und dann sagte sie diese drei wunderschönen Worte. Ja, schon. Es war so unglaublich schön. Und ich werde das nie vergessen, dieser Moment, in dem wir zusammengekommen sind, in dem Liebe sich gefunden hat. Und das Ganze ganz freiwillig. Weil Liebe ist dann wunderschön, wenn sie freiwillig ist. Und dann beginnt eine Zeit, die so irre und bekloppt ist. Kann ich euch ein bisschen was von erzählen? Wenn so Teenager dann frisch zusammen sind oder damals zusammen waren, noch als es keine Handys gab oder die waren noch so unendlich teuer und nur für die paar Leute auf der Welt, die es wirklich brauchten, da hat man abends telefoniert. Warum abends? Weil es war abends günstiger, nach 9 Uhr. Früher, ihr jungen Leute, früher musste man für Telefonate jedes Mal bezahlen, wenn man wo angerufen hat. Und da haben die Eltern gesagt, ihr dürft gerne reden, aber nur nach 9 Uhr, weil das kostet Geld. Und dann gab es einmal im Monat immer die Familiensitzung, wo dann die Telefonrechnungen rausgesucht wurden. Und wer hat die Nummer angerufen? 2,10 Mark. Wer hat die Nummer angerufen? Und dann musste man mit seinem Taschengeld. Das ist ja egal. Wir waren so verliebt, dass uns das egal war. Und wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. Nach 9 Uhr. Selbst in der Schulzeit. Und als ob das nicht irre genug gewesen wäre, haben wir uns damals, die Familie meiner Frau hatte keinen Computer zu Hause. Kann man sich das vorstellen? Dann haben wir uns noch Briefe geschrieben. Obwohl wir jeden Tag miteinander telefoniert haben, haben wir uns zusätzlich noch Briefe geschrieben. Warum? Weil es so unglaublich schön war, irgendwie in Kontakt miteinander zu stehen, Zeit miteinander zu verbringen, da zu sitzen und Briefe zu schreiben, sich zu überlegen, was kann ich meinem Schatz noch alles sagen. Und dann kam das Wochenende. Einen ganzen Samstag mit meiner Allerliebsten. Morgens früh mit der S-Bahn nach Düsseldorf gefahren. Ich habe im Ruhrgebiet gewohnt und dann haben wir den ganzen Samstag miteinander verbracht. Das hat ein Jahr gedauert, bis wir dann Wochenenden miteinander verbracht haben. Also wir waren ja auch ordentlich erzogen und ein Tag, das ist auch ausreichend und die Eltern wollten, dass die Schulen nicht runterleiten und so weiter. Dann haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht und haben kaum ein Wort geredet. Wir hatten ja die ganze Woche jeden Abend miteinander gequatscht, dann hatten wir endlich mal Zeit zum Knutschen. Wir haben den ganzen Tag geknutscht. Zwischendurch ein bisschen geredet, die Familie kennengelernt und es war so schön. Es war so unendlich schön, so verschwenderisch und freiwillig und so ganz anders, als wir unsere Gottesbeziehung leben. So ganz anders, als wie das zwischen uns und Gott ist. Wo ist das verschwenderisch, meine Zeit mit Gott? Ich muss halt noch mal beten, weil ich bin ja ein guter Christ. Oh, ich habe gestern wieder nicht in der Bibel gelesen, da muss ich heute vielleicht 7 Minuten in der Bibel lesen. Nicht nur 5. Und ganz freiwillig ist es ja nun auch nicht wirklich. Man hat ja nun mal nur die Alternative, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen oder in die Hölle zu wandern. Also von Freiwilligkeit kann man da ja nicht drüber sprechen. Und wunderschön, naja, Gott ist halt auch irgendwie... Und es ist ja auch nett, also ich bin ja auch lieber mit Gott unterwegs als nicht. Aber ist das vergleichbar mit einer Liebesbeziehung, wie Paulus sie hier beschreibt? Der Bräutigam und die Braut, wunderschön in Abhängigkeit zueinander. Und man verbringt Zeit miteinander, man freut sich aufeinander und es ist einfach toll und man will das. Es ist ein ziemlich komisches betretenes Schweigen hier, weil ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche. Ich kenne das. Meine Gottesbeziehung ist nicht immer wunderschön. Sie ist nicht immer freiwillig und sie ist ganz bestimmt nur sehr selten verschwenderisch. Es ist etwas, das muss man halt noch. Und das ist falsch. Das ist falsch. Ich lebe meine Gottesbeziehung ganz offensichtlich nicht so, wie Gott sich das vorstellt, weil in der Bibel steht was anderes. Da steht, es ist wunderschön. Es ist wie ein Mann, der in seine Frau verliebt ist. Und die Frau, die ordnet sich freiwillig diesem Mann unter, weil der so toll ist und man alles mit ihm machen möchte und alles von ihm erwartet. Und allein eine Minute mit ihm zu telefonieren ist so schön, dass sich eine ganze Woche darauf zu warten lohnen würde. So stellt sich Gott das eigentlich vor. Ich glaube, wir können als Gemeinde da noch gut wachsen. Wir haben da Wachstumspotenzial. Das ist ein guter Auftrag, dass unsere Beziehung zu Gott gefördert werden soll. Was macht man, wenn man erkennt, dass die Beziehung nicht ganz so toll ist, wie sie sein könnte? Wenn ich mich daran erinnere, in der Predigtvorbereitung, wie wunderschön das war damals, als ich frisch verliebt war, das erste Jahr mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, und ich dann anschaue, wo sind wir jetzt gelandet? Man könnte jetzt Paartherapie sagen. Das sage ich nicht, weil sich meine Frau diese Predigt nachher wahrscheinlich auch anhören würde. Und ich glaube, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass wir Paartherapie brauchen. Aber wir brauchen das, was man in Paartherapie macht. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wir unsere Beziehung leben. Es bedarf Zeit. Ich muss Zeit in die Hand nehmen, wenn ich wieder so verliebt sein möchte und wenn ich möchte, dass meine Frau sich wieder so in mich verliebt, wie das mal war. Warum Zeit? Weil Zeit das absolut Kostbarste ist, was ich habe. Ich könnte ihr ohne Ende Blumensträuße schenken. Und Bücher, da wird sie sich wahrscheinlich noch mehr drüber freuen als über Blumensträuße. Aber das Kostbarste, was ich habe, ist meine Zeit. Und für den kostbarsten Menschen Zeit zu investieren, ist das Beste, was man machen kann. Auch wenn die dann woanders fehlt. Dann werde ich meine Netflix-Serie vielleicht nicht in der nächsten Woche, sondern erst im nächsten Monat irgendwie zu Ende schauen können. Da muss ich mich dazu entscheiden, okay, meine Frau, meine Beziehung, meine Ehe ist mir so wichtig, ich knapp's mir woanders meine kostbare Zeit ab und stecke sie in meine Beziehung. Weil das die beste Wertschätzung ist, die ich bringen kann. Und diese Zeit, die muss ich dann mit meiner Frau verbringen, nicht als Pflichtübung. Ich muss das dann schon wirklich wollen. Wenn ich einen Eheabend verbringen möchte und meiner Frau sage, du Schatz, wir müssen mal wieder Zeit miteinander verbringen. Du weißt, ich könnte auch das und das und das und das machen. Aber sieh mal, wie wertvoll du mir bist, dass ich das und das und das nicht mache, sondern mich jetzt hier mit dir auf die Couch setze und jetzt können wir reden. Worüber möchtest du reden? Aha, spannend. Das kommt nicht gut rüber, wenn ich das als Pflichtübung mache. Ich muss das wollen, mir muss das Ziel, weswegen ich das mache, das Verliebtsein in meine Frau selbst, muss mir was wert sein. Damit das, was ich dafür investiere, damit das ehrlich rüberkommt, weil ich das will, ich möchte die Zeit mit dir verbringen. Wie ist es mit Gott? Kenne ich Gott so, dass das schön ist, mit ihm Zeit zu verbringen? Habe ich das schon einmal erlebt, dass die Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, mir mehr gebracht hat, als es gekostet hat? Wenn nicht, verbring mal wirklich Zeit mit ihm. Es ist nicht jedes Mal wunderschön. Es ist nicht jedes Mal wunderschön, mit meiner Frau zu reden. Ich meine, welcher Ehemann wird das behaupten? Es ist nicht immer nur schön. Aber man geht doch keine Beziehung ein, wenn man nicht glaubt, dass es mit der Beziehung viel schöner ist als ohne die. Ich hätte doch diese Nacht nicht durchlitten, als ich auf die Antwort meiner Freundin gewartet habe, wenn mir das, na, es wäre halt nett, aber naja, dann halt nicht. Wenn das mir nichts bedeutet hätte, dann wäre es nicht schlimm gewesen, wenn es das nicht gewesen wäre. Und wenn du nicht darunter leidest, ein kleines bisschen wenigstens, dass du keine Zeit mit Gott verbringst, keine innige Beziehung mit Gott, dann ist dir Gott vielleicht gar nicht so viel wert, wie er dir wert sein könnte. Und dann kommt Gemeinde ins Spiel, weil Gemeinde Gott symbolisieren soll. Weil das unser Auftrag als Gemeinde ist, Gott zu repräsentieren in dieser Welt. Vor der Welt und voreinander. Wir hatten also eigentlich einen Anspruch, jeder Einzelne, der hier sitzt, Gottes Person, Gott hier so sehr in Gemeinde hinein zu repräsentieren, zu zeigen, darauf aufmerksam zu machen, ihn zu spiegeln. Dass jemand, der hier sitzt und sagt, na, Gott ist ja ganz nett, aber ich habe gerade keine Lust auf diese Beziehung mit ihm oder gerade keine Zeit dafür. Und dass der sich denkt, aber wenn ich in Gemeinde bin, dann sehe ich Gott wieder so vor mir, dann weiß ich wieder, warum ich mich mal in ihn verliebt habe. Dann weiß ich wieder, warum ich mit ihm Zeit verbringen möchte. Das ist Anspruch an Gemeinde. Lust auf die Beziehung mit Gott zu machen, weil wir selber diese Beziehung so sehr leben. Eine ganz freiwillige Beziehung. Weil Liebe immer freiwillig ist. Eine wunderschöne Beziehung, die verschwenderisch ist, die nicht darauf guckt, dass man das alles irgendwie sinnvoll einteilt, sondern einfach sagt, ey Gott, das ist so gut mit dir, egal was es kostet, egal, das ist immer besser mit dir zu leben als ohne dich. Ich habe gestern eine wunderschöne Geschichte gehört von einem arabischen Jungen, der in einem muslimisch geprägten Land einen Traum von Jesus hatte. Er selbst war wohl auch Muslim, hat von Jesus geträumt und ging dann zu einem Pfarrer, einem Priester, irgendeinem Geistlichen, einem christlichen Geistlichen und sagte, ich möchte getauft werden. Ich habe da einen Traum von Jesus gehabt, ich will getauft werden. Hat der Priester, verantwortungsbewusst wie er ist, hat ihn dann ein bisschen gebremst. Und, hey, du bist hier in einem muslimischen Land, deine Familie, das sind Moslems, wenn du dich taufen lässt, dann ist das eine öffentliche Geschichte, das werden Leute mitkriegen, das kann dich richtig was kosten. Und dann muss dieser Junge zu dem Priester gesagt haben, du hast Jesus wohl noch nie kennengelernt, oder? Wie wunderschön muss Jesus sein, dass Menschen bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen oder mindestens ihr soziales Gefüge, um mit ihm zusammen zu leben. Und das Ganze ganz freiwillig und verschwenderisch. Was heißt das dann für Gemeinde? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine angeschlossene Gemeinde an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts bedeutet. Für eine Rechtsform, dass wir Beziehung zu Gott stärken wollen, dass wir eine Beziehung leben wollen, die freiwillig, verschwenderisch und wunderschön ist. Wie macht eine Rechtsform das? Keine Ahnung, aber wenn Menschen zusammenkommen, die in Liebesbeziehung zu der Quelle der Liebe stehen, wow, wie wunderschön muss das sein? Was für eine Strahlkraft muss das haben? Warum? Weil Was ist das Schöne daran, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann steht in Galater 5 was Wunderschönes, dann bringt das Früchte hervor. Dann macht das etwas. Da, wo wir Zeit mit Gott verbringen, dann ist das so, als ob wir in ein Gewächshaus gehen und Gottes Herrlichkeit auf uns scheint wie die Sonne, weil künstliche Lampen bringen nicht die gleiche Energie auf wie die Sonne. In einem Gewächshaus unter perfekten Bedingungen in der Gegenwart Gottes sich dort aufzuhalten, das bringt Früchte hervor, dann wächst etwas in uns. Und Galater 5 spricht davon den Früchten des Heiligen Geistes. Die sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Besonnenheit. Was für wunderschöne Eigenschaften. Stell dir mal einen Mensch vor, der voll Liebe strotzt, der Freude in sich trägt, den man nicht zum Lachen bringen muss, sondern der Freude in sich trägt, intrinsische Freude, der Frieden ausstrahlt und Geduld hat, der immer freundlich ist und so gütig, der gerne gibt, der Gutes tut. Stell dir einen Freund vor, einen Menschen, der treu ist, bei dem es egal ist, wie du dich verhältst, er ist treu und sanftmütig, der ist mutig, der tut Dinge, aber auf eine Art, die nicht verletzend ist, sondern die dich mitnimmt und die dich voranbringt. Und besonnen, der hat Gefühle. Er hat Gefühle, aber er kann damit umgehen. Der lässt sich von denen nicht über den Haufen werfen, der macht keine Dummheiten, weil er so voll ist mit Gefühlen, aber der ist ganz warmherzig und du spürst ihm ab, dass er Gefühle hat, dass er mitfühlen kann. Stell dir so einen Menschen vor und dann einen ganzen Haufen von solchen Menschen. Und die machen was gemeinsam. Wie in dem Video, das Beate uns gerade gezeigt hat. Die haben ein gemeinsames Ziel. Die treffen sich und die leben irgendwie zusammen. Die machen Aktionen zusammen. Ganz freiwillig, weil sie es wollen. Weil sie sich gegenseitig lieb haben. Was für eine Strahlkraft muss das haben? Ich bin mir sicher, dass dann auch Leute ihr Handy rauszücken würden und auf diese Gemeinschaft halten, um das irgendwie auf YouTube hochzustellen. Weil guck mal, was das für Leute sind, wie die sich benehmen. Habt ihr das schon mal gesehen? Voller Liebe, voller Freude, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue und Besonnenheit. Eine solche Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie schön das sein muss. Ich kann's mir kaum vorstellen. Aber das ist das Ziel von Gemeinde, wenn sie eine freiwillige, wunderschöne Beziehung, Liebesbeziehung in verschwenderischer Art und Weise mit Gott führt. So eine Gemeinschaft, die muss natürlich auch irgendwie, die braucht gewisse Regeln. Weil jede Gemeinschaft hat irgendwie Regeln und jede Gemeinschaft muss dann auch mal irgendwie Entscheidungen treffen. Aber wie sieht das aus, wenn so eine Gemeinschaft Entscheidungen trifft, die in einer Liebesbeziehung zu Gott steht? Es gibt ein paar Kollegen, die bedauern mich immer, wenn wir von Denominationen sprechen. Dann sagen, ja, der Baptist mit seiner Basisdemokratie, der Arme. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann gründen wir einen Ausschuss und der bedenkt da irgendetwas und kommt dann zu einem sehr sinnvollen Ergebnis. Das ist doch gut. Und ihr armen Baptisten, bei euch darf jeder mitreden. Jeder mit seinem Wehwehchen kann seine Meinung einbringen und sagen, ich mag das aber nicht. Und dann bedauern die mich, weil so viele, ich mag das aber nicht, geben kann. Das kann auch echt anstrengend sein. Aber wenn wir uns mal die Gemeinschaft von Leuten vorstellen, die die Früchte des Geistes in sich tragen, die Zeit in dem Gewächshaus Gottes verbringen, die Früchte mitbringen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Besonnenheit, die das mitbringen, in denen es dann nicht um mich geht bei den Entscheidungsfindungen und um mich und um meine Bedürfnisse und um mich und um das, was ich will, sondern wenn eine Gemeinschaft an die Quelle der Liebe angeschlossen ist, an einen Gott, wo jeder Einzelne an Gott angeknüpft ist, von dem er alles bekommt, was er zum Leben braucht, um glücklich zu sein. Stell dir da mal eine Gemeindeversammlung vor, basisdemokratisch, wo sich jeder melden darf und jeder was sagen darf, wenn jeder Einzelne alles, was er braucht, erstmal von Gott bekommt und sich quasi nur noch gebend einbringen muss in diese Gemeinschaft, weil er hat ja schon alles, was er braucht. Er ist ja schon glücklich, weil Gott ihn glücklich gemacht hat. Ich glaube, darum geht es dem Schreiber des Hebräerbriefes, als er in Hebräer 10, da schreibt er, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Da geht es dem Autor, glaube ich, darum, dass wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, wo Liebe fehlt. Dass wir uns gegenseitig aufmerksam darauf machen, wo wir besser werden könnten in unserer Gottesbeziehung, wo wir an die Liebe andocken dürfen, um uns auffüllen zu können. Und das ist irgendwie ganz andersrum als eine Gemeinschaft, in die man kommt, um Liebe zu empfangen, um geliebt zu werden. Auch das ist Aufgabe der Gemeinde, gar keine Frage. Es ist Aufgabe der Gemeinde, jeden anderen auch mit zu lieben. Aber wenn die Gemeinschaft nicht dafür da ist, dass ich geliebt werde, sondern ich alles Gute von Gott bekomme, dann kann ich den anderen in Liebe darauf hinweisen, wo er sein Liebeslevel vielleicht noch erheben könnte, wo er vielleicht nicht ganz so freundlich war, wo man an Treue vielleicht noch arbeiten könnte, wo Sanftmut ausbaufähig ist. Und man kann sich in Geduld üben, ohne fies dabei zu sein und den anderen Geduld beizubringen, sondern in Liebe anspornen und zu guten Werken. Das bedeutet dann auch, um das Bild von letzter Predigt nochmal zu benutzen, dass vielleicht der eine mal Zähne putzen muss, auch wenn das für einen Teil des Leibes der Gemeinde unangenehm ist im Handgelenk. Oder man muss sich vielleicht kämmen, damit die Braut so wunderschön wird, wie die Bibel sie beschreibt. Dass Gemeinde wunderschön wird, muss man manchmal Arbeiten vorrichten, die nicht Spaß machen, die nicht in erster Linie schön sind, die nötig sind. Aber die man in Liebe tun kann, um ein anderes Glied wunderschön dastehen zu lassen, um ihnen das Überleben zu sichern, um sie in die Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Und dieser wunderschöne Leib, der liebt Christus dann zurück, als Ganzes, ganz freiwillig, weil Christus zuerst geliebt hat und nicht, weil man dann eben zurücklieben muss, sondern freiwillig, weil es schön ist, weil es nichts Schöneres gibt, als zurückzulieben. Besonders in meiner Jugendzeit habe ich meine Frau, damalige Freundin, immer wieder mal gefragt, du, willst du noch mit mir zusammen sein? Weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich so eine wunderschöne, fast vollkommene, tolle Frau abbekommen hätte. Dass ich das verdient habe. Und sie hat das ziemlich geärgert. Weil sie wird doch nicht jeden Abend mit mir telefonieren und das Wochenende mit mir verbringen und noch Briefe schreiben oder dann irgendwann E-Mails zum Glück, wenn sie mich nicht auch toll fänd. Und ich soll doch mal bitte aufhören, immer daran zu zweifeln. Das ist doch freiwillig, was sie macht. Das will sie doch auch. Weil Liebe freiwillig ist und weil es was Wunderschönes ist, zurückzulieben. Zu wissen, ich bin geliebt und ich kann und darf zurücklieben. auf eine ganz verschwenderische Art und Weise, wo man nicht darauf guckt, na, wie viele Abende hast du dir für mich freigenommen und wie viele Abende muss ich mir jetzt für dich freinehmen und meine Serie ausfallen lassen oder nicht mich mit meinen Freunden treffen oder was auch immer, sondern verschwenderisch mit der Zeit umgehen, zusätzlich zu den Telefonaten auch noch Briefe schreiben. Mit Gott nicht dann ins Gespräch kommen, wenn der Wecker klingelt und sagt, ich muss mal wieder meine stille Zeit machen, sondern einfach, weil es schön ist, mit Gott Zeit zu verbringen. Und dieses Wunderschöne, diesen wunderschönen, wunderbaren Gott im Leben zu haben, um mit ihm Zeit zu verbringen. Stellt euch mal vor, unsere Gemeinde würde dieses Alleinstellungsmerkmal ganz alleine nach vorne stellen. Unsere freiwillige, wunderschöne, verschwenderische Beziehung zu Jesus Christus. Und es wäre das, wofür wir bekannt wären. Die Leute würden uns die Bude einlaufen, weil es das nirgendwo anders gibt. Du kannst dich in jedem Angelverein, kannst du dich vortrefflich streiten. Du kannst in jedem Gesangsverein Lieder singen. Du kannst in jedem Debattierclub spannende Vorträge hören. Aber die Liebesbeziehung, die freiwillige, verschwenderische, wunderschöne Liebesbeziehung zu Jesus Christus, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Braut Jesu Christi, für seine Gemeinde, für uns als CZI. Und dafür, Gott, danke ich dir, dass es etwas gibt, was es nirgendwo anders gibt, außer bei dir. Eine Liebesbeziehung, die nicht scheitern kann, weil du nie aufhören wirst zu lieben. Du wirst nie aufhören, Ja zu sagen. Du wirst nie aufhören, alles dafür zu tun, damit wir in Beziehung zu dir stehen. Du wirst nie aufhören, uns nachzujagen. Und du wirst nie aufhören, uns zu vergeben, wo wir dich vielleicht verletzen. Diese Liebesbeziehung kann nicht scheitern, Gott, weil du alles gegeben hast, damit sie überhaupt existiert. Weil du alles gegeben hast für deine Liebe, weil deine Liebe nie aufhört. Und es ist wunderschön. Es ist so schön, dass ich es nicht begreifen kann. Und ich möchte, dass mir viel häufiger deswegen die Tränen kommen, weil ich versuche, es zu begreifen, weil ich versuche, mir das vorzustellen und ich einfach gerührt davon bin, was du alles getan hast für mich. Und danke, dass du Gemeinde geschaffen hast, gegründet hast, uns hier in diese Gemeinde gestellt hast, um das zu leben, um uns gegenseitig daran anzuspornen, mit dir Beziehung zu leben. Und das direkt zu trainieren, wie das ist, wenn die Liebe so überwältigend von dir kommt, dass wir sie weitergeben müssen. Wenn sie einfach aus uns herausfließt, zu unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir hier immer wieder regelmäßig zusammensitzen, Dinge zusammen tun, das Leben teilen. Und danke, dass da sich Liebe nicht dran, dass das Liebe dadurch nicht verloren geht, dass wir sie mit anderen teilen, sondern dass da, wo wir als Gemeinde in Liebe miteinander leben, sie sich einfach nur noch mehr potenziert und noch mehr nach außen fließt. Und Menschen uns anschauen und sagen, was seid ihr denn für Leute? Was habt ihr denn, was ich nicht habe? Und das bist du, Gott. Du bist das einzig Perfekte, das einzig Wunderbare. Und danke, dass wir dich haben dürfen, weil du alles dafür getan hast. Ich liebe dich. Amen. Ich darf euch segnen in dem Namen dieses wunderbaren Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der in euch lebt, der mit euch geht, der auf euch wartet, der mit euch zusammen dieses Leben leben möchte und der mit euch zusammen eine Liebesbeziehung führen möchte, über die ihr euch jeden Tag, auch nicht nur sonntags, freuen dürft. Geht mit dem Frieden dieses wunderbaren Gottes. Amen.